Was machst denn du dann? Dann hast du 4 Plätze bei Red Bull, die du dann theoretisch vergeben kannst. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Undercut-Podcast. Es ist Zeit für die Post-Weekend-Show von Spa-Perke und lass mich dir sagen, es war ein unfassbar geiles Wochenende. Ich habe es sehr enjoyed und dieses Wochenende war für mich einer der besten Gründe, warum traditionelle Rennstrecken so viel besser sind als Street-Circuits wie Miami oder ähnliches. Es war einfach Perfektion in der Formel 1, Formel 2 und Formel 3. Es war einfach ein unfassbar geiles actiongeladenes Wochenende.
Ja, es war wirklich sehr geil. Es hat einfach Spaß gemacht zu gucken. Es ist eine geile Strecke, die viel verschiedene Elemente vereint. Schnelle, lange Geraden, schnelle Kurven, eher langsamere Kurven, wie zum Beispiel Busstop, wo wir auch einige Überholmanöver reingesehen haben am Sonntag. Es war geil. So eine Strecke, wo du überholen kannst, wo man einfach wirklich Strecke hat. Ich nenne es jetzt mal wirklich bewusst Strecke, nicht so wie auch in Vegas. Das ist ja keine Strecke. Es ist einfach schön, in Belgien zu fahren. Ich freue mich jedes Jahr wieder. Belgien steht ja immer mal wieder so etwas auf der Kippe, ob es wirklich im Kalender bleibt oder nicht. Und gestern, beziehungsweise das ganze Wochenende, war eigentlich wieder der Beweis, Spa gehört in die Formel 1. Weil das Rennen, auch wenn es vielleicht nicht das Rennen mit den meisten Überholmanövern war, die wir jemals hatten, aber das Rennen war wirklich gut. Wir hatten Spannung bis zum Ende. Wir hatten sogar nach dem Rennen noch Spannung. Wann haben wir das schon mal? Also ich bin einfach glücklich, dass wir mit so einem Wochenende in die Sommerpause gehen, weil hätten wir jetzt ein langweiliges Wochenende gehabt und wären dann in die Sommerpause gegangen, dann wäre das schon ein blöder fader Beigeschmack gewesen, aber so gehe ich doch gerne in die Sommerpause.
Und ich sage es, wie es ist, Perke, das wird das letzte Rennen von Sergio Perez gewesen sein, ja, meiner Meinung nach.
Gehe ich auch von aus.
Es tut mir leid, dass ich hier jetzt diesen Punkt schon vorgreife, aber ich finde, er muss jetzt einfach angesprochen werden. Wir haben ganz klar gesehen, Verstappen mit seiner Strafe war im Qualifying zwar auf 1 mit einer absoluten Meisterleistung, brauchen wir nicht drüber reden, 6 Zehntel im, ich sag mal, Mixed Conditions, würde ich es jetzt mal betonen, oder wie würdest du es sagen?
Ja, schon, es war schon nass, also das kann man schon sagen, und in den Bedingungen ist ja Max Verstappen einer der Besten der ganzen Formel 1, wenn nicht sogar der Beste, und das hat ihm natürlich in die Karten gespielt, und dann hat er einfach nicht nur seinen Teamkollegen, er hat so das ganze Fahrerfeld deklassiert.
Ja, auf jeden Fall Verstappen, sehr gut im Qualifying gewesen, hat das Ding auf Pole gesetzt, wenn auch nicht endgültig, weil er hat ja seine 10-Platz-Grid-Strafe noch gehabt, ist dann auf 11 zurückgefallen und deshalb stand tatsächlich ein Sergio Perez auf Platz 2 nach der Strafe von Max Verstappen, und da habe ich mir schon gedacht, oh, ich meine, es ist jetzt das Wochenende, dieses Wochenende muss er liefern, es muss jetzt gut werden für Checo. Und er steht auf 2 jetzt am Ende, war 3 im Qualifying an sich, mit der Strafe dann 2. Ey, das kann echt gut werden und vielleicht rettet Checo sich ja noch über die Sommerpause hinweg. Aber dann kam das Rennen und wie gesagt, das war für mich Checos letztes Rennen in der Formel 1.
Was ich auch geil fand, ich würde nochmal kurz vors Rennen spulen und kurz nachs Qualifying spulen, als Sergio Perez gesagt hat, ja, ich habe ja nicht verlernt, wie man fährt. Das finde ich schon eine ganz schön gesagte Aussage, nachdem du gerade 6 Zehntel von deinem Teamkollegen bekommen hast. Also, das sei mal dahingestellt. Klar, du warst dann am Ende Dritter, bist von 2 gestartet, aber dein Teamkollege war immer noch 6 Zehntel schneller als du und so viel schneller sollte kein Teamkollege sein. Was ich auch noch lobend erwähnen wollte, kurz, weil ich glaube, dass wir nicht so viel über sie heute reden. Charles Leclerc auf Pole dann gewesen. Er war hinter Verstappen. Ferrari sah im Qualifying schlecht aus, das nur mal kurz eingeschoben, damit die Ferrari-Fans befriedigt sind, dass wir das gesagt haben, dass Charles Leclerc auf Pole stand dann. Ja, das Rennen von Checo war nicht gut. Am Anfang wurde er generell direkt von Hamilton geschluckt noch. Dann konnte er die Pace von Hamilton und Leclerc nicht mitgehen. Es war nicht gut. Ich glaube, Dr. Helmut Marko hat gesagt, Checo ist collapsed im Rennen, also so mäßig kollabiert. Da ist alles den Bach runtergegangen, so hat es Dr. Helmut Marko ausgedrückt. Und das ist richtig, wenn du von P2 startest und am Ende auf P8 ins Ziel kommst, war es richtig, P8 ins Ziel, am Ende war es P7 wegen anderen Sachen. Und das nicht nur, klar, du hast einen extra Boxenstopp gemacht, aber am Ende waren es trotzdem 43 Sekunden hinter dem, der als erstes ins Ziel gekommen ist. Und der Boxenstopp in Spa ist nicht wirklich lang. Das ist nicht gut. 18 Sekunden, wenn alles, das ist überhaupt nicht gut. Wenn du auf 2 startest, dein Teamkollege auf 11 startet, und dein Teamkollege dich dann wieder so outperformt und du mit Biegen und Brechen Achter wirst, das ist richtig schlecht. Das ist schlecht. Ja, und heute haben wir ja das Meeting von schlecht. Red Bull. Und heute am Montag, vielleicht, wenn die Folge raus ist, habt ihr ja schon mehr Infos zu Checo, vielleicht auch nicht. Heute ist ja das Meeting bei Red Bull, bei dem man über viele Sachen redet, wie man es immer vor einer Sommerpause macht. Aber besonderes Thema soll natürlich Checo sein, Sergio Perez, ob er bleiben darf oder nicht. Und ich glaube, wir beide sind da einer Meinung, dass wir eher zu Nein tendieren.
Also das Ding ist, ich glaube einfach, inzwischen ist der Punkt erreicht. Man sieht, man hat Checo diese Vertragsverlängerung jetzt gegeben. Und es ist wie zuvor im Jahr. Er hat diese Vertragsverlängerung und er bricht ein. Und es läuft nicht und es läuft nicht. Und du hast aber, wie wir es schon so oft beredet haben, Perke, du hast diesen Vorteil vom besten Auto nicht mehr. Und ich glaube, jetzt ist es auch einfach an den Punkt, wo man sagt, es reicht. Weil du brauchst einfach die Leistung. Und Dr. Helmut Marko und Christian Horner haben sich oftmals inzwischen schon kritisch genug über Checo geäußert. Und ja, jetzt kannst du ja gerne gleich noch dein Zitat bringen von Christian Horner, was er jetzt noch letztens über Checo gesagt hatte bei Belgien. Aber am Ende des Tages, die Leistung stimmt nicht. Ich glaube, die Mehrheit ist unzufrieden mit ihm. Und für mich wird da jetzt über die Sommerpause wahrscheinlich ein Wechsel kommen. Wer? Das werden wir gleich noch sehen.
Na gut, genau, du hast gerade Christian Horner angesprochen, was ich da erzählen soll. Dann erzähle ich es doch gerne auch. Christian Horner hat nämlich gesagt, dass man eigentlich am liebsten den Bock mit Checo umstoßen möchte, weil Checo am Anfang des Jahres ja auch nicht so unfassbar schlecht war. Dass man gucken will, was Checo braucht, damit er wieder liefern kann, was das Team ihm geben kann, was Checo dem Team geben muss, dass man das am liebsten zusammen macht. Aber wir haben kurz schon vor der Folge drüber geredet, vor der Aufnahme. Das war wahrscheinlich einfach für die Medien, damit die einem jetzt nicht so, auf gut Deutsch gesagt, auf den Sack gehen, bis die Entscheidung verkündet wird. Dass man sagt, ey, ja, wir sind, Checo ist cool. Und dann wird er einfach heute oder morgen rausgeworfen, wahrscheinlich sogar schon heute. Es wird passieren. Ich sehe keinen Weg wie Checo mit den Leistungen. Jetzt hat er mal ein gutes Qualifying gehabt und dann hat er ein Schrottrennen zusammengefahren. Ich weiß nicht, wie Checo mit den Leistungen da bleiben kann. Ich weiß nicht, wie man das verargumentieren könnte, dass man Checo in diesem Team, wenn man um die Konstrukteurs-WM so kämpft, dass man ihn behält. Das kannst du, da gibt es keine logischen Argumente für. Gibt's nicht.
Ja, das ist das Problem. Aber ich glaube, an diesem Punkt waren wir auch schon viel zu oft in der Debatte. By the way, es gibt für alle, die auf Spotify zuhören, es gibt auf Spotify ein neues Feature. Es gibt ja diesen Q&A-Tab nicht mehr, sondern das wurde jetzt von Spotify ersetzt durch den Comments-Tab, also Kommentare. Der wird aktuell noch nicht bei jedem angezeigt. Bei mir zum Beispiel auf meinem privaten Handy ist es jetzt auch nicht so, dass der aktuell angezeigt wird. Bei Perke ist es zum Beispiel so.
Ja,
Perke,
bei mir glaube, wird
du
er
siehst
angezeigt.
Den Tab.
Ich sehe den jede
ihr ihn
Folge
seht,
wieder.
Checkt einfach mal unter der Episode. Lasst gerne einen Kommentar da dazu, was ihr denkt, was mit Checo passieren wird, ob er jetzt weiterfahren wird oder nicht. Und wenn nicht, wer ersetzt ihn? Lasst es uns gerne wissen. Also schreibt gerne einen Kommentar. Wir können nämlich auch mit dieser neuen Funktion dann darauf antworten, auf eure wunderschönen Kommentare. Das nur kurz zwischengeschoben, Perke. aber kommen wir zu dem ausschlaggebenden Punkt. Du hast gesagt, das ist der wildeste Punkt hier, den ich hier in diese Notion-Liste reingeschrieben habe. Und zwar möchte ich nur ganz kurz das Highlight darauf legen. Die V-Carbs waren dieses Wochenende recht gleich von der Pace her. Am Ende des Tages war es Daniel Ricciardo, der in die Punkte gefahren ist und damit quasi ein weiteres Zeichen für mich gesetzt hat, dass er der Mann für Red Bull sein wird, der Checo ersetzen wird. Und Perke, ich sag jetzt nicht, wir haben auch vor der Aufnahme drüber geredet, rein leistungstechnisch, wenn ich Teamchef wäre, würde ich eher Yuki Tsunoda da reinsetzen.
Boah, das geht runter wie, weiß ich nicht, was gerade bei mir, das geht runter wie Öl. Wow, diese Aussage.
Aber, weil wir wissen, dass es Red Bull ist, gehe ich nicht davon aus, dass Yuki Tsunoda tatsächlich in diesen Red Bull gesetzt wird, sondern ich denke, dass es ein Daniel Ricciardo wird.
Ja, ich habe dir auch schon vor der Aufnahme gesagt, in den letzten Tagen ändert sich mein Bauchgefühl so ein bisschen und mein Bauchgefühl sagt mir auch immer mehr, Daniel Ricciardo wird ab dem nächsten Rennen im Red Bull sitzen, was ich auch nicht die richtige Entscheidung finde, weil ich möchte auch mal erwähnen, Daniel Ricciardo ist nicht aus eigener Kraft in die Punkte gefahren da. Daniel Ricciardo wäre unter normalen Umständen Elfter geworden, nicht Zehnter. Wäre da ganz vorne nicht was passiert, wäre das auch für Daniel Ricciardo eine Nullnummer gewesen dieses Wochenende. Das noch kurz dazu erwähnt. Ja, also mein Bauchgefühl, wie gesagt, sagt es mittlerweile auch. Ricciardo wird im Red Bull sitzen. Vor allem, wenn man hört, Ricciardo entweder Red Bull oder gar nichts nach dem Sommer. Das ist natürlich schon relativ eindeutig, weil ich glaube nicht,
allein dass man... Allein der Fakt, dass man ihn bei V-Cup nicht mehr haben möchte, weil er einfach den Platz für Lawson wegnimmt. Ja. Und wir wissen ja bekanntlich, V-Cup will unbedingt Lawson. Die wollen ihn, die wissen, ey, der Mann hat Riesenpotenzial, er wartet so oder so. Wir haben da einen alten Rentner mit Ricciardo gefühlt drin. und der muss einfach weg. Und jetzt ist halt der Punkt, wenn Perez fliegt, dann ist für mich der einzige Schritt, Ricciardo da reinzusetzen, weil du eben Ricciardo eh loswerden willst bei V-Carb. Oder wenn Perez bleibt, Ricciardo rauszuschmeißen mit Season und dann da Liam Lawson reinzusetzen.
Ja, weil ich sehe eigentlich nicht, dass du beide in einer Sommerpause rauswirfst. Das wird nicht passieren. Deswegen Ricciardo, Red Bull. Ja, du hast auf Twitter und auf Threads was Gutes gepostet. Da waren auch einige überrascht. Was, Paul, auf Twitter? Ja, wir tauschen aber nicht mal so durch. Ich bin auch immer wieder in den Insta-DMs zu finden auf Insta. Also es ist mittlerweile nicht mehr so die klare Rollenverteilung, dass ich Twitter mache und Paul Insta. Wir machen einfach, wie wir uns gerade fühlen. Wenn einer gerade Bock auf Twitter hat, macht er Twitter. Wenn Bock auf Insta, dann so rum. Du hast da ein sehr gutes Konzept gepostet für den Winter. Das wird im Sommer so natürlich nicht passieren, aber für den Saisonwechsel. Du hast gesagt, Yuki Tsunoda in den Red Bull und im V-Carb Lawson und Isaac Hadjar. Und das fand ich sehr gut, weil Lawson muss in die Formel 1, da müssen wir nicht drüber reden. Dann hättest du Daniel Ricciardo und Checo, die beiden Alten, sag ich mal, rausgeworfen, die jetzt auch Leistung immer mal wieder schwanken, beziehungsweise eher schlecht sind. Und du belohnst Yuki für jetzt 2 Jahre konstante Leistung, auch wenn dieses Wochenende natürlich nicht so gut ist, so gut war. Er ist natürlich auch von ganz hinten gestartet. Oder wie er im Interview nach dem Rennen gesagt hat, dafür, dass ich gefühlt aus Sandford gestartet bin, war das ganz respektabel, weil Yuki Tsunoda hatte ja 60 Plätze Gridstrafe. Und Isaac Hadjar, der mit Abstand gerade die Formel 2 WM anführt, und wenn er das so über die Saison rettet, über die Saison hinweg so weitermacht, dann hat es ein Formel-2-Weltmeister einfach verdient, in der Formel 1 zu fahren. Hadjar ist ja jetzt mittlerweile auch schon 2 Trainingssessions in der Formel 1 gefahren. Letztes Jahr in Mexiko mit damals noch AlphaTauri, jetzt V-Carb, und dieses Jahr schon mit Red Bull. Also verdient wäre es auf jeden Fall. Und ich fände das, was du da geschrieben hast, was du da gekocht hast, ist die perfekte Lösung für Red Bull. Du hast genau das getroffen, was ich am liebsten sehen würde, glaube ich.
Freut mich zu hören. Vor allem, du würdest bei V-Carb nicht mal den Hitzkopf verlieren, weil Isaac Hadjar absolut gleicher Hitzkopf
wie Yuki Tsunoda ist.
Mir ist gerade aber so, als du jetzt so erzählt hast, tatsächlich noch so der Gedanke gekommen. Ich meine, man hat ja ganz klar gesehen, dass Mercedes auch wieder einen guten Step nach vorne gemacht hat. Aber Perke, jetzt stell dir mal vor, Verstappen wird so unhappy. Ich weiß, Red Bull hat die Tür zugemacht eigentlich. Aber jetzt stell dir mal vor, Verstappen wird wirklich so unhappy, dass Toto Wolff und Max Verstappen sagen, wir machen einen Handschlag und wir gehen ab der nächsten Saison zusammen in die nächste Formel-1-Saison rein bei Mercedes. Was machst denn du dann? Dann hast du 4 Plätze bei Red Bull, die du dann theoretisch vergeben kannst.
Dann wirst du, also dann bist du erstmal angearscht, wenn du jetzt im Sommer Checo rauswirfst. Weil dann ist Checo keine Option, der wird im Winter dann nicht nochmal zurückkommen, kannst du vergessen. Das heißt, du würdest wahrscheinlich, was ich jetzt aus Red Bull-Perspektive, also nicht was ich machen würde, sondern was ich glaube, was passieren würde, wäre, dass wir nächstes Jahr dann Ricciardo und Lawson im Red Bull sehen würden und Tsunoda Sainz. Und du würdest
auf Sainz gehen. Wenn Verstappen weg wäre, kannst du einen Sainz holen. Warum nicht? Ich meine, ja. Sainz ist ein super guter Fahrer. Der ist jetzt zwar in den letzten Rennen unter Leclerc gewesen, jetzt, ja. aber wenn du legit bei Red Bull beide Sitze frei hast, dann holst du einen Tsunoda hoch
aus
der eigenen Red Bull Academy, dann packst du einen Lawson und einen Hadjar unten in den V-Cup und dann ziehst du als ersten Fahrer einen Carlos Sainz hin.
Hast du recht. An den habe ich gerade gar nicht gedacht. Da hast du absolut recht.
Und dann hast du bei Mercedes hast du dann Verstappen, der einen Multi-Year-Contract unterschreiben wird. Dann hast du Russell, der dann auf einmal nicht mehr die Nummer 1 Prio ist und irgendwann durch Kimi Antonelli ersetzt werden wird. Und dann hast du einfach ein Verstappen-Russell-Antonelli-Line-Up für die nächsten Jahre.
Da hast du recht. Dann hätte Mercedes Red Bull richtig ausgestochen und Red Bull hätte Sainz bekommen. Eigentlich müssten sie dann auf den gehen, hast du recht, weil Sainz ist erfahren. Sainz weiß mittlerweile wirklich, wie es ist, in einem Top-Team zu sein. Mehrere Jahre jetzt schon bei Ferrari gewesen. Sainz ist ein Race-Winner. Musst du eigentlich. Hast du recht. An den habe ich gar nicht gedacht.
Perke, worüber wir auch ganz klar reden müssen, da gab es bei uns im Discord ja auch eine schöne Debatte drüber, und zwar die Nerven von Lando Norris, gerade auch was seinen Start angeht. Ich meine, seine Starts sind rein faktisch und statistisch gesehen einfach nicht gut. Ich meine, der Mann stand wie oft 5-mal auf Pole und hat 5-mal es geschafft, in der ersten Runde die Führung zu verlieren.
Ja, Charles Leclerc wird immer ausgelacht, weil er gefühlt nie von Pole gewinnt, aber bei Norris macht sich niemand drüber lustig. Wir müssen mal darüber übergehen, dass wir uns da bei Norris auch drüber lustig machen.
Eventuell, aber auf jeden Fall, Norris zeigt in dem Aspekt Nerven, und das ist auch kostspielig für ihn, weil dadurch, dass auch dieser Start, dieses Rennen in Belgien wieder verkorkst war, hat er sich wieder eine gute Chance auf dem Podiumsplatz zunichte gemacht. Und ich muss an der Stelle mal sagen, heiliges Kanonenrohr, was war das für ein Rennen von Oscar freaking Piastri?
Ja,
können wir mal darüber reden.
Über die beiden rede ich gleich, über die beiden werde ich gleich einen großen Punkt machen, mit denen ich bestimmt einigen auch von Kopf stoßen werde, das ist mir bewusst. Aber da mache ich gleich ein Statement, was vielleicht ein bisschen unerwartet kommt, aber es kommt von mir gleich. Ich möchte nur sagen, Lando Norris, das war die Chance für ihn eigentlich. Dieses Wochenende, Max Verstappen startet von 11, Lando Norris von 4. Das ist eine Chance, richtig an Boden gut zu machen. Wenn du richtig fett im WM-Kampf drin sein willst, dann kannst du es dir nicht erlauben, wenn du 7 Plätze vor Max Verstappen startest, hinter ihm ins Ziel zu kommen. Das funktioniert so nicht, das geht so nicht. Wenn du Weltmeister werden willst, dann musst du diese Chance nutzen. Und eigentlich hätte Lando Norris dann dieses Rennen gewinnen müssen. Ganz einfach. Wenn Lando Norris dieses Rennen gewonnen hätte, wäre es richtig heiß geworden, glaube ich. Aber so, selbst bei so einem Wochenende vergrößert Verstappen seinen Vorsprung auf Norris. Wie soll Verstappen Lando Norris überhaupt ernst nehmen? Ich weiß es nicht.
Und zumal ja George Russell dann noch im Nachhinein disqualifiziert wurde, hat Verstappen ja dann im Nachhinein noch mehr Punkte auf Norris wieder gut gemacht, weil die Punktegap ja wieder größer wurde dann.
Ja, das auch noch. Also Worst Case für den McLaren-Fahrer Lando Norris. Aber jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich gerade angesprochen habe, zu meinem Statement zu Oscar Piastri und Lando Norris. Also diese Saison musst du Lando Norris noch den Vorzug geben. Im Sommer will man sich ja bei McLaren auch zusammensetzen und besprechen, wer jetzt die Nummer 1 ist für die zweite Saisonhälfte. Musst du eigentlich Lando Norris geben, weil wenn einer noch realistisch die Chance hat, dann ist es halt Norris, der immer noch über 30 Punkte vor Oscar Piastri ist. Und 30 Punkte sind im WM-Kampf schon einiges. Deswegen musst du das noch machen. Wenn aber Oscar Piastri sich weiter so entwickelt und Lando Norris weiter zeigt, dass er nervlich vielleicht noch nicht an dem Punkt ist, dass er wirklich um die WM kämpfen kann, dann musst du überlegen, ob du nächste Saison in die Saison gehst und sagst, Oscar Piastri ist der Fahrer, mit dem wir um die WM kämpfen wollen und nicht Lando Norris. Weil Oscar Piastri ist so ein eiskalter, abgebrühter Typ, habe ich das Gefühl. Der kann gewinnen, der kann Letzter werden, der hat bei beiden Ausgängen die gleiche Emotion, habe ich. Also wirklich, der ist so abgebrüht, so eiskalt. Wenn Norris weiter so Fehler macht, so leichte Fehler, dann würde ich als McLaren mich wirklich fragen, Oscar Piastri, bist du nicht besser die Nummer 1, mit der wir nächstes Jahr All-In gehen und nicht Lando Norris? Lando Norris ist klar länger im Team, hat das größere Standing im Team, weil er viel fürs Team schon geleistet hat. Man hat die Entwicklung jetzt schon jahrelang mitbegleitet. Aber wenn er das dieses Jahr so bottelt, mit dem schnellsten Auto, seit Miami hat McLaren eigentlich das schnellste Auto. Und seitdem hat Lando Norris wie oft gewonnen? Einmal. Ey, ich bitte dich, das kannst du nicht machen. Und du musst wirklich überlegen, ist Piastri nicht eigentlich der Fahrer, der eher um die WM kämpfen kann als Lando Norris? Dieses Jahr nicht. Dafür ist der Abstand von Piastri auf Verstappen schon zu groß. Aber wenn du nächstes Jahr nochmal so ein Auto hast, muss Oscar Piastri, wenn die Saison so weitergeht, als Nummer 1 in die Saison gehen, finde ich.
Also, ich würde größtenteils damit zustimmen, sag ich mal. Ich meine, ich würde nächste Saison grundsätzlich einfach gucken, wie verlaufen die ersten Rennen, wer steht punktemäßig dann einfach besser da und würde dann natürlich gucken, dass man eine Nummer 1 dann findet, die man dann priorisiert, je nach Punktestand, weil kann ja auch sein, dass du sagst, ey, wir pushen jetzt Piastri und der macht einen Grottenstart in die Saison.
Ja, kann ja auch sein. Da musst du spontan reagieren, das ist klar.
Aber an sich, ich sehe bei Piastri auch ein unfassbares Entwicklungspotenzial noch. Und der Mann ist in seiner zweiten Formel-1-Saison. Der ist jetzt seit anderthalb Seasons in der Formel 1 dabei. Ist Race-Winner, fährt absolut eiskalt und abgezockt, wie du gerade gesagt hast. Und es ist wirklich so, der Mann hat einfach, oder beziehungsweise der Mann wurde so oft von McLaren in der Strategie und mit irgendwelchen Calls richtig ins Feuer gehauen. Und den hat's nicht gejuckt. Er hat sich nicht am Funk beschwert. Er hat's hingenommen und hat sein Ding gemacht und hat's durchgezogen.
Dieses Wochenende ja wieder. Wenn der zweite Stop geklappt hätte und nicht 4-5 Sekunden gegangen wäre, wer weiß, wo Oscar Piastri jetzt stehen würde.
Ja, gut, das war zwar seine eigene Schuld, muss man auch ganz klar sagen, dass er da zu weit gefahren ist. Aber es ist natürlich auch so, der Mann ist halt auch erst anderthalb Jahre in der Formel 1. Richtig. Er lernt ja noch viel dazu. Und sein Entwicklungspotenzial und die Schnelligkeit und die Rate, in der er sich entwickelt, ist echt, echt beeindruckend. Und wir haben es oft gesagt, Perke, und ich sage es wieder, Oscar Piastri, das ist für mich ein Future Formula One World Champion.
Auf jeden Fall. Und versteht das bitte nicht falsch, liebe Lando Norris-Fans. Lando Norris ist ein unfassbarer Fahrer. Lando Norris ist wahrscheinlich aktuell Top 5 Fahrer, die wir im Grid haben. Lando Norris hat auch noch Unmengen an Entwicklungspotenzial. Er ist auch erst 24, das müssen wir uns auch erstmal überlegen. Der ist einfach schon seit Ewigkeiten da, aber ist auch immer noch erst 24. Das heißt, der hat locker noch 10 gute Jahre im Tank. Also der hat auch noch einiges an Potenzial, aber die Nerven sind es halt gerade. Also gerade sind es die Nerven. Aber mal gucken,
vielleicht kriegt er sie ja noch in den Griff.
Richtig, aber gerade ist es hochgekocht. Ey, Lando Norris kann vielleicht wirklich die WM gewinnen. Vielleicht ist es soweit. Und seitdem macht er Fehler. So, und muss man halt wirklich fragen, hängt das zusammen? Wahrscheinlich hängt das sogar zusammen. Das wird er vielleicht später in den Griff bekommen. Nächste Saison auf jeden Fall, weil wenn er es jetzt eine Saison erlebt hat und dann so aus der WM rausgeht als Zweiter, dann wächst du natürlich an der Erfahrung. Wenn du Fehler machst in so einer Situation, dann wächst du daran, dann lernst du davon. Und nächstes Jahr ist es dann besser. Aber trotzdem kommt mir auch von der ganzen Außenwahrnehmung Oscar Piastri in seinem jungen Alter deutlich abgebrühter vor als Lando Norris.
Ja, was auf dem Discord hat, glaube ich, einer gesagt gehabt, erinnert so ein bisschen an einen Kimi, ne? So an den
Kimi Räikkönen. Auf Insta war es, glaube ich.
Ach, auf Insta war es.
Hat uns jemand gefragt, ob Oscar Piastri der neue Iceman ist. Und gefühlt so wenig Emotionen, wie er zeigt, könnte er ein würdiger Nachfolger sein, auch wenn Oscar Piastri vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Emotionen zeigt als Kimi Räikkönen.
Das vielleicht ist er ja wieder ein Sechzehntel
Finne. Wahrscheinlich ist er es. Wahrscheinlich. Er hat ja überall Wurzeln. Aber das fasziniert mich wirklich an Oscar Piastri. Der gewinnt, der wird Letzter und alles, was er sagt, ist, ey, gut gemacht, passt schon. Nächstes Rennen wird wieder gut. Das ist krass.
Ja, aber Perke, Oscar Piastri war nicht der Einzige, der dieses Wochenende absolut eiskalt war, sondern es war auch noch ein weiterer Mann, der bedauerlicherweise eine für mich unfassbar bittere Strafe im Nachhinein bekommen hat, die nicht selbst verschuldet war. Und zwar rede ich hier von George Russell. Der Mann hat sowas von seine Klöten ausgepackt und auf den Tisch gehauen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Der Mann hat einfach gesagt, ey, scheiß auf die Strategen, die wir haben. Scheiß auf deren Gehälter und deren Job. Ich mach das jetzt selber. Ich mach den One-Stopper hier als Einziger. Und guck dir an, der Mann hat diesen One-Stopper als Erster über die Ziellinie gebracht. Bedauerlicherweise war er dann im Nachhinein 1,5 Kilogramm underweight und wurde disqualifiziert. Aber George Russell, Chapeau, was für ein freaking geiles Wochenende du hattest.
Ja, es tut so weh. Er sagt, ey, eigentlich können wir ja mal probieren, ein Stop. Und dann wird er ein paar Runden später gefragt, ey, bist du sicher, dass die Reifen das durchhalten? Sind die Reifen noch gut? Willst du den Einstopp machen? Und George Russell nur so, ja, machen wir. Und dann fährt Lewis Hamilton mit seinem frischen Reifen, weil Lewis Hamilton zweimal in der Box war, immer mehr an George Russell ran, hängt ihm direkt am Arsch und George Russell verteidigt diesen Sieg mit seinem Leben. George Russell verteidigt da unfassbar gut vor seinem Teamkollegen. Als Oscar Piastri da immer näher kam, hat man wahrscheinlich auch zu Hamilton gesagt, ey, lass mal jetzt stecken, sonst verlieren wir noch einen Platz, weil Oscar Piastri durch den Kampf von Hamilton und Russell natürlich auch in 7 Meilenstiefeln näher kam. Aber was George Russell da auch an defensiver Meisterleistung gebracht hat, an strategischen Meisterleistungen, er ist komplett fehlerfrei gefahren, dieses Rennen auf ewig alten Reifen. Mein Respekt vor diesem Rennen und es tut wirklich weh. Ich bin jetzt kein George Russell-Fan, auf gar keinen Fall. Aber es tut wirklich weh, das dann zu sehen, dass er so ohne eigenes Zutun dieses Rennen so bitter verliert dann und am Ende mit 0 Punkten aus diesem Rennwochenende rausgeht, was er absolut nicht so verdient hat. Das zweite Mal, dass ihm ein Sieg geklaut wurde, es war schon mal in Sakhir, als er für Lewis Hamilton eingesprungen ist, hätte er im Normalfall gewonnen, aber dann ist alles schiefgegangen mit Strategie und so weiter. Diesmal war die Strategie nicht der Grund, diesmal war das Auto der Grund. Es tut einfach weh. Es tut weh.
Und es tut weh und damit hat Lewis Hamilton seinen 105. Sieg in seiner Karriere eingefahren, weil Russell ja dann disqualifiziert wurde. Oscar Piastri auf P2 und die Ferrari-Fans können froh sein, Charles Leclerc auf P3. Auch Vogelwild habe ich nicht erwartet, selbst als der Mann von Pole gestartet ist, war meine Erwartung für das Wochenende nicht, den Ferrari auf dem Podium zu sehen.
Das auf keinen Fall.
Der Ferrari steht nun mal jetzt auf dem Podium. Aber trotzdem, Perke, es bleibt immer noch bei der gleichen Sache. Der Ferrari ist nun mal aktuell das viertbeste Auto im Feld.
Ja.
Und für mich ist es auch nicht close aktuell. Also der Ferrari hat für mich noch eine gute Performance-Gap zu Mercedes, McLaren und Red Bull. Und da, finde ich, muss man jetzt echt dran arbeiten bei Ferrari und gucken, was ist hier eigentlich jetzt das Problem? Was können wir hier ändern? Und wie schaffen wir es jetzt wieder vorne anzuschließen? Weil dieses Podium war zwar schön und gut, aber es war unter normalen Umständen wäre es nicht zustande gekommen, wenn George Russell nicht disqualifiziert worden wäre.
Das ist absolut richtig. Und im Qualifying war man ja auch nur so weit vorne mit Charles Leclerc und zwar Zweiter am Ende von Pole gestartet. weil die Bedingungen halt so waren, wie sie waren. Wäre das ein normales Qualifying gewesen, trockenes Qualifying, wäre Charles Leclerc auch nicht auf 2 gelandet. Muss man so sagen, Carlos Sainz war auf 8 und da ungefähr so auf 6, 5 höchstens hätte sich auch Charles Leclerc in einem normalen Qualifying eingeordnet. Also Ferrari, die Pace ist nicht, die wurden von McLaren überholt, die wurden von Mercedes auch rasant überholt. Ferrari war ja am Anfang der Saison eigentlich das zweite Auto. Dann kam McLaren auf einmal, war auf einmal das beste Auto im Grid. Dann kam jetzt Mercedes und Mercedes sieht aus wie das krasseste Ding überhaupt. Die haben 3 von den letzten 4 Rennen gewonnen. Also Ferrari muss sich richtig straffen. Noch eine Sache zu George Russell würde ich gerne sagen. Es ist besonders bitter, wenn man nicht mal beim eigenen Team weiß, woran es denn jetzt liegt, dass das Auto untergewichtig war. So hat es nämlich Andrew Shovlin gesagt. Der hat gesagt, wir verstehen noch nicht, warum das Auto nach dem Rennen untergewichtig war, aber wir werden gründlich nachforschen, um eine Erklärung zu finden. Man weiß selbst bei Mercedes nicht, woran es liegt, dass dieses Auto untergewichtig ist. Man leitet sich das her durch den One-Stopper. Ist das mit dem Reifenabtrieb vielleicht so gewesen, Abrieb so gewesen, dass so viel Gewicht bei den 4 Reifen verloren gegangen ist? Aber dann hätte ja auch ein Fernando Alonso zum Beispiel untergewichtig sein müssen, denn Fernando Alonso ist auch ein One-Stopper gefahren. Eigentlich kann ich mir das auch nicht vorstellen. Manche sagen, ey, es gab ja keine Cooldown-Lap nach dem Rennen. Bei der Cooldown-Lap sammelt man ja eigentlich immer die Marbles auf mit den Reifen und die Marbles machen pro Reifen im Normalfall um die 300 Gramm aus. Das sind 1,2 Kilo, auch das hätte nicht gereicht. Also das ist wirklich die Frage, woran hat es denn jetzt gelegen, dass George Russell untergewichtig war und man weiß es nicht. Das ist verrückt.
Woran hat es denn gelegen? Oder das Auto. Ja, woran hat es gelegen? Das fragt man sich immer im Nachhinein, woran es gelegen hat.
Ja, das fragt man sich jetzt wirklich und das ist eine Frage,
woran hat's gelegen?
Die muss relativ schnell geklärt werden. Weil das kann ja nicht sein, dass selbst das Team nicht weiß, woran es gelegen hat. Das kann eigentlich so nicht sein.
Woran hat sie Lehren?
Ja, woran?
So, Perke. Genug von George Russell. Ich meine, ihm gebührt der ganze Respekt hier jetzt an diesem Wochenende für diesen unfassbar geilen Strategy Call. Aber lass uns trotzdem nochmal von der Rennstrecke weg in den Paddock gucken. Und zwar zu einem Mann, der immer noch keinen Sitz hat. Richtig, ich rede von Carlos Sainz.
Ach ja, das ewige Thema.
Die gute alte Leier, genau. Williams bzw. James Vowles, unser lieblingsdatenorientierter Team-Principal, ist sehr zuversichtlich, dass man den Major-Deal mit Sainz demnächst landen könnte.
Richtig, F1 Insider hat schon gesagt, Carlos Sainz hat sich schon entschieden, also unterschrieben ist noch nichts. Ja, er hat sich schon entschieden, unterschrieben ist nichts, so rum. Und hier habe ich auch noch ein paar Auszüge von Interviews, weil wenn ich das jetzt fix hier die Stellen immer finde. Ja, hier klar. Es gab hier Hilfe. Moment, ich muss mich kurz sammeln. So, es heißt, Carlos Sainz hat sich schon entschieden für Williams. Unterschrieben ist noch nichts. Es heißt, in diesem Vertrag, der ihm vorliegt, ist eine unfassbare Klausel. Wir haben ja schon mal gesagt, wenn Sainz zu Williams geht, gibt es wahrscheinlich die Klausel, dass er nach 2 Jahren for free gehen darf, wenn ein Top-Team anklopft. Jetzt heißt es, dass die Klausel so ähnlich im Vertrag drinstehen soll, aber dann doch ein bisschen anders. Denn F1 Insider sagt, in dem Vertrag steht es so drin, dass wenn ein Top-Team anklopft, darf er for free gehen, und zwar sofort. Und das nicht erst ab nächstem Jahr oder so, wenn Carlos Sainz morgen den Vertrag unterschreiben würde und in 3 Wochen Red Bull sagen würde, ey, oder Mercedes sagen würde, komm vorbei, dann kann Carlos Sainz noch vor Beginn der nächsten Saison, bevor er überhaupt ein Rennen für Williams gefahren ist, sagen, ey, das Top-Team klopft an, ich gehe dann doch dahin und das for free. So soll es sein. James Vowles hat das natürlich dementiert. Er hat gesagt, so stimmt das nicht. Aber diese Gerüchte kursieren, dass egal wann Carlos Sainz einfach gehen darf, wenn ein Top-Team, namentlich genannt Red Bull und Mercedes, anklopfen. Dann hat man auch noch gesagt zu Antonelli, ob denn Antonelli zu Williams geht, wurde an James Vowles auch befragt. Und da hat er gesagt, oder da ist rausgeklungen, dass James Vowles gar nicht mal so der größte Fan von der Idee ist, Antonelli zu holen. Denn man möchte Williams natürlich weiter nach oben bringen und dafür braucht man, Zitat Vowles, Führungspersönlichkeiten, die etabliert sind. Und von denen steht bei mir, das habe ich immer gesagt, Carlos Sainz ganz oben auf der Liste. Blablabla, Carlos Sainz Favorit, wissen wir auch schon ewig. Aber etablierte Führungspersönlichkeit ist Kimi Antonelli ganz gewiss nicht. Und da kommen die Gerüchte wieder, dass Carlos Sainz da wahrscheinlich hingeht, dass Bottas eine Option ist, aber scheinbar Antonelli eher weniger. So.
Gut, haben wir das auch.
sagen wir's mal so, das alles zu sortieren war jetzt schwierig.
Sagen wir es mal so, Perke, ich glaube, das Ding mit Carlos Sainz ist noch lange nicht ausdiskutiert. Und ja, ich glaube auch noch nicht, dass das finale Blatt in der Bachelorarbeit ist. Aber sagen wir es mal so, da kommt noch einiges.
Da kommt auf jeden Fall noch einiges.
Gut, gehen wir weiter, haken wir das ab. Wir haben viel zu oft darüber gesprochen, über diese auf endlose Leier von Carlos Sainz. Lass uns lieber darauf gucken, was unsere deutsche Nachwuchsjugend im Motorsport so geleistet hat dieses Wochenende. Es war ja nämlich Formel 2 und Formel 3. Die deutsche Nachwuchsjugend ist ja eher in der Formel 3 aktiv und nicht in der Formel 2. Aber Perke, ich würde sagen, lass uns reingucken. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, weil es die letzten Episoden auch immer so war, du hast die Tabellen sicherlich schon offen.
Selbstverständlich habe ich das schon offen. Ich bin noch vorbereitet. Und wir fangen an, du hast es gesagt, deutsche Hoffnungen, deutsche Jugend. Dann fangen wir doch mit der Formel 3 einfach an. Und zwar hat da im Sprintrennen gewonnen Dino Beganovic, der Bremer Fahrer, vor Mini und Leon. Im Sprintrennen wurde Tim Tramnitz Vierter, Olli Goethe Sechster und, jetzt muss ich wieder scrollen, einen Moment, Sophia Flörsch wurde 19. Und im Feature Race hat gewonnen Voisin vor Montoya und vor Naroli. Jetzt muss ich wieder hier gucken. Neunter wurde Tramnitz. Richtig. Genau. Olli Goethe, 19. und Sophia Flörsch wird mir in den Top 25 nicht angezeigt. So.
Geiles Wochenende für Tramnitz. Freut mich.
Das auf jeden Fall. So, dann gucken wir noch kurz in die Standings. Da ist auf 1 Fornaroli, ein Punkt vor Gabriele Mini und auf 3 ist Luke Browning. Auf 4 der Red Bull Junior Arvid Lindblad. Olli Goethe auf 7, Tim Tramnitz auf 11 und Sophia Flörsch auf 28. Gehen wir in die Formel 2 über. Da hat das Sprintrennen gewonnen Zach O'Sullivan vor Dennis Hauger und Richard Verschoor. Und im Feature Race hat gewonnen der WM-führende Isaac Hadjar vor Bortoleto und Crawford. Damit sieht es in den Standings wie folgt aus. Isaac Hadjar auf 1 mit 165 Punkten. 129 Punkte hat der Zweite, nämlich Gabriele Bortoleto und Paul Aron auf 3 mit 124 Punkten.
Eins runtergerutscht, aber ich glaube, wenn ich mich nicht irre, im Feature Race Paul Aron Runde 25 Heartbreak gehabt. In der letzten Runde ist er, glaube ich, stehen geblieben, kurz nach der Chemistrate. Ich glaube, der müsste das Rennen nicht beendet haben.
2 Punkte hat er geholt im Feature Race.
Nevermind. Dann weiß ich auch nicht, was ich hier auf dem offiziellen Formel 2 Account gesehen habe, aber so sei es. Schön. Gut, Perke, haben wir Formel 2 und Formel 3 abgehakt. Aber an der Stelle dann nochmal ein ganz großes Dankeschön an, wir nennen es jetzt einfach mal das Undercut Community Team oder Support Team oder wie auch immer. Die haben nämlich im Discord und jetzt auch im WhatsApp-Channel immer viele Updates geliefert rund um die Formel 1, Formel 2, Formel 1 News. Also falls ihr immer auf dem neuesten Stand der Dinge sein wollt, kommt gerne ins Discord, kommt in den WhatsApp-Kanal, da kommen immer alle neuesten Infos. Nicht nur von uns, sondern auch von den lieben Helfern aus der Community, nämlich Gokart Paul, Nice Bobro, DarkP72, Shelly und Wiebke. Großen, großen Dank an euch, dass ihr das gemacht habt oder noch macht und euch die Zeit dafür nehmt, alle zu informieren. Kuss geht raus an der Stelle.
Auf jeden Fall nicht selbstverständlich, da so viel Arbeit reinzustecken, weil das ist schon gerade auf Discord immer sehr detailliert. Die ganzen Formel-1-News jetzt mittlerweile auch. Formel 2, Formel 3 News, alles da, was das Formel 1 Herz begehrt, sage ich mal, da fließt wirklich Arbeit rein. Da auch von mir vielen, vielen Dank dafür.
Genau, wenn ihr Discord oder WhatsApp joinen wollt, einfach in der Episodenbeschreibung checken, da findet ihr die Links. Falls die Links nicht gehen, wie gesagt, das ist nicht immer so straightforward, da haben wir keinen Einfluss drauf, checkt einfach auf unserem Instagram-Account diesen Link in der Bio und da findet ihr wirklich alles, was ihr braucht. Ansonsten, Perke, um das Ding hier abzuschließen, lass uns schnell zu Kicktipp und F1 Fantasy kommen. Ich mache wie immer Kicktipp, du F1 Fantasy.
Ich hab's schon offen, dann kann ich diesmal anfangen.
Perfekt.
Und zwar hat dieses Rennenwochenende gewonnen Rabea vor Luis und Christopher. Und damit haben wir in der Gesamtwertung die Top 3 wie gehabt. In den Top 3 ändert sich gar nichts. Auf 1 Maurice, auf 2 Felix und auf 3 Leonie.
Gut, dann bei Kicktipp dieses Wochenende hat gewonnen Forza Ferrari, dann auf 2 dreimal sogar Nico, Erik und Lenny. Und dann bei der Gesamtführung bleibt es fast unverändert. Nämlich Simon der Echte verliert Platz 1 gegenüber Nico. Der übernimmt jetzt die Führung mit diesem unfassbar starken Wochenende. Und Fossi Bärchen auf 3, Anni auf 4 und Sergian auf 5 geteilt mit Real Chris, sehe ich sogar. Also GGs an alle, die bei Kicktipp so gut dabei sind. Es bleibt auf jeden Fall spannend im Rennen um die Führung, Perke. So,
Mann, das ist doch geil. Perke,
ich würde sagen, es war ein sehr geiles Wochenende. Es hat mir sehr Spaß gemacht. Es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken, um dich erneut zu zitieren, diese Aufnahme hier mit dir machen zu dürfen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Es hilft uns wirklich weiter und zeigt uns einfach, dass ihr den Podcast richtig geil findet. Und dann würde ich sagen, Perke, hören wir uns am Donnerstag wieder zu einer wunderschönen wöchentlichen Ausgabe von Undercut. Ich würde sagen, bis dahin, haut rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
Ist doch alles gut, beruhig dich, geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.